Podcast. Krimi. Schweiz.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mit Markus Richmann und
Thomas Kova.
Thomas, jetzt wird's heute sehr speziell und spannend. Wir haben jemanden zu Gast. Da kann ich jetzt allen, die zuhören, schon sagen: Vergesst CSI Las Vegas, vergesst Bones und alles, was ihr da schon gesehen habt. Wir haben heute die Rechtsmedizinerin schlechthin hier. Saskia Gauthier wartet da in unserem Studio. Und vielleicht, bevor wir sie gleich kennenlernen, noch mal ein paar Zeilen zu ihrem Werdegang. Sie ist in der heilen Welt des bayerischen Schwabens aufgewachsen und dann nachher für das Medizinstudium nach München gezogen. Dort hat sie natürlich auch noch diverse Nebenjobs machen müssen als Animateurin bei Fernsehshows und im Robinson-Club in der Schweiz und wollte gar nicht mehr weg. Jetzt ist sie heute Oberärztin im Institut für Rechtsmedizin Aargau und untersucht seit vielen Jahren zusammen mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft spannende Todesfälle. Herzlich willkommen, Saskia Gauthier.
Hallo zusammen.
Wie geht's dir heute?
Mir geht es sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich hier an eurem Podcast mitmachen darf, dass ihr den mit mir zusammen macht und bin natürlich sehr gespannt auf eure Fragen, die ihr mir gleich stellen werdet.
Eine kurze Info noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir interviewen die Saskia nicht nur, weil sie eine Rechtsmedizinerin ist, sondern auch, weil sie ihr Krimi-Debüt geschrieben hat. Und zwar heißt das Die dunklen Wasser der Limmat. Und da geht es natürlich hier auch in diesem Podcast rum. Und nachher hören wir dann auch wie immer ein kurzes Stückchen Lesung davon. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Du bist im Spital Aarau in der Rechtsmedizin. Da sind 30 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vier Abteilungen Forensische Medizin, Forensische Genetik, Forensische Toxikologie und Verkehrsmedizin. Was macht ihr da? Wie sieht euer Alltag aus?
Also ich bin Oberärztin in der Forensischen Medizin und mein Alltag beginnt eigentlich wie jeder andere Alltag auch. Also das heißt, ich stehe morgens auf, gehe in die Dusche, trinke Kaffee, ich esse mein Müsli. Aber das wollte er wahrscheinlich jetzt nicht gerade so detailliert von mir wissen. Ja? Wenn ich morgens ins Institut komme, dann schaue ich erstmal, was ist denn da so über Nacht alles reingekommen, was ist angeliefert worden. Von manchem habe ich schon in der Zeitung gelesen. Das kann zum Beispiel ein tödlicher Verkehrsunfall gewesen sein oder auch eine Massenprügelei mit mehreren Beteiligten. Von anderen Sachen habe ich keine Kenntnis im Vorfeld. Deswegen treffen wir uns dann alle zum Rapport, wo auch ein Teil der anderen Abteilungen, die du erwähnt hast, dazukommt. Und die Dienstärztin des vorherigen Tages stellt ihre Fälle vor, die sie untersucht hat, zeigt die Befunde, die wir dann diskutieren. Danach gehe ich entweder in den Obduktionssaal und obduziere oder ich habe selber Dienst und fahre dann für die nächsten 24 Stunden im ganzen Kanton Aargau umher und mache dort, wie meine Protagonistin Lisa übrigens auch, Leichenschauen am Fundort der Verstorbenen oder untersuche auch lebende Gewaltopfer, wie zum Beispiel Prügeleien, Messerstechereien, Vergewaltigte und so weiter. Vielleicht noch ganz kurz als Anmerkung, wir untersuchen in der Schweiz, rücken wir nicht nur zum Mord und Totschlag aus, sondern zu allen offenkundig nicht natürlich verstorbenen Personen oder auch zu unklaren Todesfällen, wie zum Beispiel der 20-Jährige, der einfach auf dem Fußballfeld tot umfällt.
Und ist das wie in den Kinofilmen und in den Serien so, dass die Polizisten dann immer daneben stehen und jeder Zweite wird ohnmächtig oder ist das einfach Fiktion?
Das ist eine ganz heikle Frage, weil ja die Polizei den Podcast vielleicht auch hört. Nein, die Polizisten, die sind dabei, vor Ort ist immer Polizei dabei, die Staatsanwaltschaft ist auch immer dabei und alle helfen sehr tatkräftig mit, zum Beispiel beim Entkleiden vom Leichnam, beim Drehen, je nachdem, wenn man mal eine festere Person hat oder jemand, der schon etwas länger liegt und glitschiger ist, dann sind eigentlich alle immer tatkräftiger dabei und ohnmächtig wird keiner, es schmiert sich auch keiner irgendeine Mentholsalbe unter die Nase. Also das sind alles Klischees, die in der Form im Alltag nicht zutreffen.
Jetzt hast du ja als Studium Medizin studiert. Das ist ja, glaube ich, die Grundlage für Rechtsmedizin. Und irgendwann mal entscheidet man sich ja mal im Laufe des Studiums für eine Richtung. Und warum bist du Rechtsmedizinerin geworden?
Ja, studiert habe ich Medizin eigentlich, weil ich Psychiaterin werden wollte. Ich habe mir das ganz spannend vorgestellt und habe dann sehr schnell während des Studiums gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Und hatte dann Glück und bin in einem der letzten Semester in ein Praktikum, ein vierwöchiges, in die Rechtsmedizin München gekommen wo ich eigentlich schon am ersten Tag gemerkt habe, das ist ja genau das, weswegen ich eigentlich Medizin studiert habe, weil man den Dingen auf den Grund gehen kann. Und das ist tatsächlich bis zum heutigen Tag so geblieben. Das ist und bleibt mein Traumfach, wobei ich natürlich auch im KSA in der Rechtsmedizin unglaublich Glück habe mit dem Team, in dem ich da arbeiten darf und den Arbeitsbedingungen.
Und was macht eine gute Rechtsmedizinerin aus? Was für Fähigkeiten muss die mitbringen?
Tja, also das Klischee ist ja immer, dass die Rechtsmedizinerin unkommunikativ ist, bleichgesichtig im Keller herumläuft, meistens hager und mit gebückter Körperhaltung und noch irgendeine Absonderlichkeit hat und vor allem sich überhaupt nicht gerne mit anderen Menschen abgibt oder sich mit denen unterhält. Da bin ich erst neulich wieder darauf angesprochen worden, ganz verwundert. Aber du bist ja gar nicht so. Und das ist auch völliger Humbug in meinen Augen. Also meines Erachtens braucht ein Rechtsmediziner vor allem ganz viel Lebensfreude. Wenn man jeden Tag damit konfrontiert ist, wie schnell das Leben vorbei sein kann und wie von jetzt auf grad, das kann jeden treffen. Die Leute, die ich in meinem nächsten Dienst untersuche, die sitzen jetzt vielleicht genau wie ihr und ich an einem Schreibtisch vor einem Computer und wissen nicht, dass sie morgen tot umfallen. Und damit man das aushält, braucht man Lebensfreude, braucht einen Optimismus und muss auch in der Lage sein, das Glück, das einen im Alltag trifft, zu erkennen und zu greifen. Das ist eigentlich eine Hauptvoraussetzung meines Erachtens.
Interessant. Wie bist du denn jetzt von der Realität in die Fiktion gekommen?
Wie wahrscheinlich alle Autoren ist Lesen meine große Leidenschaft. Ein Tag ohne Buch oder ein Zustand ohne Buch, das gibt es nicht, weil ich auch viel Fantasie habe, war schon immer der Wunsch vorhanden, ich könnte doch auch einmal ein Buch schreiben und könnte vielleicht durch dieses Buch andere Leserinnen und Leser beglücken, so wie ich auch von vielen Autoren beim Lesen beglückt worden bin. Und weil ich natürlich in der Arbeit auch verschiedenste Situationen habe, die inspirierend dazu sind, kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben, das dann hoffentlich auch von vielen gelesen wird und vielen Freude bereitet.
Und ist deine Rechtsmedizinerin im Krimi dann auch eine lebensfrohe Rechtsmedizinerin oder hast du dich da ans schriftstellerische Klischee gehalten?
Nee, das ist natürlich eine ganz lebensfrohe Rechtsmedizinerin, die darüber heraus eine Anfängerin ist, also eine sehr unkonventionelle Ermittlerin. Sie ist erst seit wenigen Monaten im Rechtsmedizinischen Zentrum Zürich, ist sehr unsicher und hat relativ wenig Ahnung. In vielen Büchern ist es ja immer der leitende Hauptkommissar oder der Chefermittler in der Rechtsmedizin, der Protagonist ist. Und bei mir ist das tatsächlich nicht so. Sie hat, ich habe vorhin gesagt, man muss vor Ort fahren in der Rechtsmedizin, vor Ort der Staatsanwaltschaft und der Polizei gegenüber Rede und Antwort stehen, Empfehlungen abgeben. Und damit tut sie sich entsetzlich schwer. Sie wird dann zu einem Selbstmord nach Kilchberg gerufen und entdeckt dann dort tatsächlich, wie wir gleich nachher hören werden, verdächtige Befunde, die sie nicht einordnen kann und die für sie so aussehen, als hätte jemand beim Tod von dieser Frau nachgeholfen. Dabei übersieht sie, dass es eine natürliche Erklärung für diese Befunde gibt und macht sie dadurch ziemlich zum Gespött von allen Ermittlungsbehörden und den Kollegen, weil sie darüber hinaus auch noch als Deutsche relativ neu in der Schweiz ist und dem einen oder anderen mit ihrer direkten deutschen Art gewaltig auf die Füße getreten ist, traut sie sich auch nicht, sich den Kollegen oder anderen Leuten anzuvertrauen. Und bewahrt sich aber trotzdem die Lebensfreude, die Neugier und vor allem den Drang, die Wahrheit rauszufinden.
Warum sind Rechtsmedizinerinnen die besseren Kriminalautorinnen?
Also das mag jetzt mal so dahingestellt sein, ob das so ist. Das muss dann, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Es gibt ja zum Glück beim Krimi kein richtiges Gut oder Schlecht und kein Richtig oder Falsch, denn es ist ja individuell unterschiedlich, was jeder so als guten Krimi empfindet oder was nicht. Und die einen legen mehr Wert auf die Figuren, die dargestellt werden. Die anderen freuen sich, wenn das Blut spritzt oder eine möglichst actionreiche Handlung stattfindet. Und von dem her glaube ich nicht, dass man diese Frage ganz pauschal beantworten kann. Was allerdings natürlich der Fall ist, dass wir Rechtsmediziner hautnah dran sind an den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft und natürlich auch wissen, auf wie viele verschiedene Arten und Weise jemand ums Leben kommen kann, wie man einen Mord kaschieren kann und welche Befunde natürlich aussehen können wie ein Mord. Also von dem her hat man hier authentisches rechtsmedizinisches Wissen, das vielleicht andere Autoren eher recherchieren müssen.
Saskia, wir haben ja beide jetzt Erfahrungen. Ich habe selbst mal in Zürich gelebt. Du lebst im Kanton Aargau. Aber du kennst natürlich die Zürcher, die Toten wie die Lebenden. Und du weißt ja, dass zwischen diesen beiden Kantonen irgendwie so eine seltsame, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, Hassliebe da ist. Für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland, das ist jetzt eine lange Geschichte. Das zu erklären wird schwierig. Nehmen Sie es einfach mal so hin, dass das existiert.
Ich sage nur Köln und Düsseldorf als Beispiel.
Hast du recht, Thomas, ja. Ich als Ruhrgebietler ursprünglich kann das nachvollziehen. Und jetzt ist ja deine Hauptfigur auf einmal in Zürich. Und du lebst ja im Aargau. Kein Problem damit?
Also die Frage müsste man eigentlich andersrum stellen, weil ich bin tatsächlich eingebürgerte Zürcherin, die in den Aargau gekommen ist. Also so gesehen habe ich den Weg anders gemacht als Lisa. Eben, ich habe jahrelang in Zürich und in Kirchberg gelebt und habe mich dann entschlossen, mit meiner Familie ins Aargauer Land, natürlich nahe der Zürcher Grenze, zu ziehen. Und ich muss sagen, der Aargau ist großartig. Ich trage mittlerweile zwar weiße Socken, ich esse furchtbar gerne Rührbli in jeder Form und Weise. Und ich reg mich mittlerweile auch nicht mehr auf, wenn ich mit dem Aargauer Nummernschild in Zürich rumfahre und mich keiner reinlässt. Ich fahre jetzt halt mit der Bahn in die Stadt, das ist auch okay. Und so gesehen, der Aargau ist großartig und Zürich natürlich auch auf eine andere Art und Weise.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir zu deiner Lesung. Gibt es noch etwas, was die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen müssen, bevor wir die Lesung hören?
Ich habe mich entschieden, den Anfang zu lesen. Es gibt einen Prolog, den ich nicht lese und die Lesung beginnt mit Kapitel 1. Das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen, wie Lisa ihren Tag beginnt, wie sie Dienst hat und dann eben zu diesem Selbstmord gerufen wird.
Dann hören wir doch jetzt mal gespannt zu.
Die dunklen Wasser der Limmat, Saskia Gauthier. Irgendwie war heute nicht mein Tag. Es war 8.15 Uhr und ich saß im Rapportraum. Fast alle waren bereits um den ovalen Tisch versammelt und unterhielten sich in gedämpfter Lautstärke. Wir warteten wie immer auf unsere Chefin, bevor die Nachtärztin mit dem Vorstellen ihrer Fälle beginnen konnte. Ich unterdrückte ein Gähnen und schaute zwei Hunden zu, die draußen im Park miteinander herumtollten. Meine Kollegin drückte ein paar Knöpfe der Computertastatur und das Bild eines Leichnams erschien auf der Leinwand. Ein Mann, der in unnatürlich verdrehter Position am Fuße einer Treppe lag. Die weit aufgerissenen Augen blickten erstaunt nach oben und um den Kopf hatte sich eine Blutlache gebildet. Durch die gegenüberliegende Fensterfront konnte ich noch immer die zwei Hunde miteinander spielen sehen. Nun gesellte sich ein Dritter dazu, dessen Frauchen einen Kinderwagen schob. Die Idylle im Park stand in einem grotesken Widerspruch zum überdimensionierten Bild des toten alten Mannes, das auf unserer Leinwand prangte. Meine Kollegin begann mit der Vorstellung des Todesfalls, den sie in der Nacht hatte untersuchen müssen. Sie zeigte gerade Detailaufnahmen der Verletzungen, als sie durch das laute Klingeln eines Handys unterbrochen wurde. Mein Diensttelefon. Mist, schon so früh. Ich hatte heute Tagdienst. Das hieß, ich war von morgens um 8 bis abends um 8 für alle außergewöhnlichen Todesfälle in der Stadt Zürich, Untersuchungen lebender Gewaltopfer und allerlei skurrile Anfragen an das rechtsmedizinische Zentrum zuständig. Da ich gestern Abend viel zu spät ins Bett gegangen war und in der Nacht schlecht geschlafen hatte, war ich schrecklich müde und hatte gehofft, dass der Dienst ruhig werden würde. Aber ein gleich am Morgen klingelndes Telefon verhieß nichts Gutes. Eine Entschuldigung murmelnd ging ich zur Tür und trat auf den Gang hinaus, wo ich fast mit meiner Chefin zusammengestoßen wäre, so dass ich erschrocken zurückzuckte. »Frau Klee, passen Sie doch bitte auf!« fuhr sie mich an. Frau Professor Hagmann war eine chaotische Norddeutsche, die eigentlich völlig in Ordnung war. Morgens aber durfte man ihr nicht zu nahe treten. Kopfschüttelnd drückte sie sich ihre Brille gerade und lief in den Rapportraum. Zurück blieb eine Wolke Parfüm. Chanel Nummer 5, wie ich erschnuppern konnte, denn meine Mutter benutzte dasselbe. Ich entfernte mich ein wenig von der offenstehenden Tür, aus der die empörte Stimme Frau Professor Hagmanns zu hören war, die sich beschwerte, dass man schon ohne sie mit dem Rapport angefangen hatte, und stellte mich neben den etwas zerrupft aussehenden Drachenbaum, der in einer dunklen Ecke sein trauriges Dasein fristete. Zwar wurde er in vermutlich eher unregelmäßigen Abständen von unserer Sekretärin gegossen, aber Licht und Luftfeuchtigkeit fehlten ihm, so dass er viele eingerollte und braun verfärbte Blätter hatte, die sich regelmäßig immer wieder am Boden ansammelten. Am Telefon war die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich, die mich über einen Todesfall in Kirchberg informierte. Ich kramte in meiner schwarzen Diensthose nach Stift und Zettel, während ich mir das Telefon zwischen Ohr und Schulter klemmte. Prompt fiel mein Stift auf den grauen Linoleumboden. Bis ich ihn wieder aufgehoben hatte, war klar geworden, dass ich ihn gar nicht brauchte, denn der Todesfall war bei Vita Eterna, einem der in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossenen Sterbehilfevereine. Wer unheilbar krank war oder an unerträglichen Schmerzen litt, konnte sich bei Vita Aeterna melden, dessen Slogan »Schön gelebt, noch schöner gestorben, nur mit Vita Aeterna« lautete, was ich persönlich total daneben fand. Aber der Verein schien genügend Personen anzusprechen, denn neben Exit und Dignitas war Vita Aeterna bereits der drittgrößte Suizidhilfeverein der Schweiz und mir war zu Ohren gekommen, dass nun in Anbetracht der steigenden Nachfrage auch im Kanton Aargau mit Blick auf den Halwiler See expandiert werden sollte. Wir führten beinahe täglich Leichenschauen bei ihnen durch, daher war mir die Adresse bestens bekannt. Aus dem nahen Rapportraum ertönte lautes Gelächter meiner Kollegen, gefolgt von Stühlerücken. Noch während ich das Telefonat beendete, strömten meine Kollegen schon munter plaudernd aus dem Rapportraum, der sich am Ende eines Gangs befand. »Na, Lisa, wohin musst du?« Christoph Reichert, einer unserer Oberärzte, war mit einem freundlichen Grinsen neben mir stehen geblieben. »Ah, nur zu Vita Aeterna«, antwortete ich mit einem Lächeln, während ich zu Christoph aufschaute und seinen Geruch aus Rauch, Aftershave und etwas, was mich immer an altes Leder erinnerte, wahrnahm. Christoph nickte und klopfte mir mit seiner Pranke aufmunternd auf die Schulter. »Du weißt ja, ich habe Hintergrunddienst. Wenn also vor Ort was komisch ist oder du Fragen hast...« Sein Grinsen wurde breiter. »Ruf mich an«, ahmte er eine Werbung für Telefonsex nach und brach in krächzendes Gelächter aus. Ich fiel in sein Lachen ein und entgegnete, »Ja klar, mach ich. Aber Vita Aeterna, das ist ja immer das Gleiche, was soll denn da schon sein?« Auf der Kähbrücke stand ich wie so oft zwischen Bellevue und Bürkliplatz im Stau, wo gerade eine Großbaustelle war. Nur mühsam ging es im Stop-and-Go weiter und ich beobachtete währenddessen ein paar japanische Touristen, die die herrliche Aussicht über den blauen Zürichsee bis hin zu den Bergen fotografierten. Eigentlich war der Berufsverkehr um diese Zeit schon vorbei, aber zusätzlich zur Spurreduktion wegen der Baustelle hatte ein Aargauer sich in der Spur vertan und stand nun schräg zwischen beiden Spuren, sodass es weder vorwärts noch rückwärts ging, was mit einem lauten Hubkonzert quittiert wurde. Der Autofahrer hinter ihm fuchtelte wütend in seinem Auto herum und ich glaube, er war kurz davor auszusteigen. Zum Glück erbarmte sich bald einer des Aargauers und ließ ihn bei der nächsten Grünphase der Ampel vorfahren, sodass der Verkehr wieder in den Fluss kam. Ich genoss die Fahrt den See entlang. Durch das offene Fenster kam frische Morgenluft ins Auto und im Radio lief gerade ein Lied von Jack Johnson, einem meiner Lieblingsmusiker. Ich drehte die Musik lauter und sang herzhaft mit, zumindest bei den Stellen, an denen ich den Text kannte. Auf der Seestraße herrschte nur noch wenig Verkehr. Am Mythenkai hatten sich mehrere Mütter mit Kinderwagen versammelt, die offenbar das schöne Wetter zu einem Spaziergang nutzten. Gelegentlich blitzte der See zwischen den herrschaftlichen Villen auf. In Kirchberg angekommen, bog ich am Bentlikon rechts ab und fuhr zu einem in leichter Hanglage gelegenen Anwesen in der Böndlerstraße, wo ich unseren Dienstwagen auf einem der mit Vita Aeterna angeschriebenen Parkplätze abstellte. Ich läutete an der mit schmiedeisernen Gittern verzierten Eichenholztür, woraufhin sich Schritte von innen näherten und eine ältere Dame in einem eleganten Kleid öffnete.
»RZZ?« fragte sie.
»Ja, Klee, RZZ«, antwortete ich ihr freundlich und zeigte ihr meinen Ausweis. Sie nickte und bedeutete mir, mit einer altmodischen Geste hereinzukommen. »Ich führe Sie gleich in den Salon 1«, sagte sie steif und ging voran. In Salon 1, einem mit Stuck an den Wänden verzierten Zimmer mit herrlicher Seesicht, lag die Leiche einer sehr gepflegt aussehenden Frau in einem Bett an der Wand. Es roch nach altem Holz, Waschmittel und ganz dezent nach Rosen. Auf der anderen Seite des Zimmers standen bereits einige geschäftig wirkende Personen an einem antiken Holztisch und beugten ihre Köpfe über mehrere Stapel Papiere. Eine hochgewachsene, braunhaarige Frau, die sich unfreundlich als Staatsanwältin Bühler vorgestellt hatte, musterte mich prüfend. »Ich muss gleich zu einer Gerichtsverhandlung. Können Sie sich bitte beeilen?« sagte sie in einem Ton, der mehr wie ein Befehl, denn wie eine Frage geklungen hatte. Ich schaute sie verunsichert an, doch noch bevor ich etwas entgegnen konnte, wuselte die elegant gekleidete Frau wieder in den Raum und reichte mir einen dicken Stapel Papiere, auf dem in großen Buchstaben die Personalien der verstorbenen Frau standen. Irritiert von Frau Bühlers Verhalten blätterte ich mich durch die Unterlagen und stöhnte innerlich auf. Die Dokumente, auf denen sich die ärztliche Vorgeschichte der Verstorbenen befand, waren auf Französisch. Ich
konnte leider kein Wort dieser Sprache. Bemüht, mir meine Unsicherheit nicht anmerken zu lassen, blätterte ich weiter und entdeckte am Schluss einen Bericht einer Schweizer Ärztin, die die Verstorbene vor ihrem Selbstmord bei Vita Eterna noch einmal untersucht hatte. Erleichtert überflog ich den Bericht. Staatsanwältin Bühler trommelte unterdessen ungeduldig mit ihren Fingern auf der Tischplatte herum. Ich versuchte, irritiert davon, mich auf den Bericht zu konzentrieren. Bei der Verstorbenen handelte es sich um eine 56 Jahre alt gewordene Frau aus Frankreich. Als Suizidgrund war eine Augenerkrankung mit zunehmender Sehverschlechterung und nun einer fast vollständigen Erblindung angegeben. Die Verstorbene hatte außerdem noch verschiedene andere altersassoziierte Erkrankungen gehabt, die ich rasch durchging. Die Unterlagen erschienen vollständig, die Erblindung war ausreichend dokumentiert und die Urteilsfähigkeit mehrfach ärztlich bestätigt. Also wirklich ein Routinefall, dachte ich und begann mit der Leichenschau. Frau Mathieu war eine zierliche, gepflegte alte Dame gewesen. Sie trug einen hellblauen Kostümrock, eine beigefarbene Bluse und Perlenschmuck, den ich abnahm und in ein eigens dafür vorbereitetes Plastiksäckchen legte. Die Leichenstarre war noch nicht eingetreten und ich achtete darauf, die Kleider sorgfältig zusammenzulegen, nachdem ich den Leichnam vollständig entkleidet hatte. Staatsanwältin Bühler saß auf einem Stuhl und gähnte vernehmlich hinter vorgehaltener Hand. Die beiden Polizisten standen in einer Ecke und unterhielten sich leise. Die Totenflecken befanden sich der Rückenlage entsprechend und waren vollständig wegdrückbar, was in Anbetracht der kurzen Zeitspanne zwischen Todeseintritt und meiner Untersuchung auch nicht überraschte. Ich notierte mir Umgebungs- und Rektaltemperatur und widmete mich danach dem Kopf. Das Bett war niedrig und ich musste mich tief bücken, um mir den Leichnam genau anschauen zu können. Mit Hilfe zweier Pinzetten klappte ich die Augenlider um mir die Augenbinde heute anzuschauen, und stutzte. Überall waren kleine, rote, punktförmige Blutungen zu erkennen. Vielleicht lagebedingt, dachte ich. Bei Kopfseitenlage konnte es schon mal vorkommen, dass die Augenbinde heute auf der einen Seite stärker gestaut waren als auf der anderen. Aber hier schien dem nicht zu sein, denn auf der anderen Seite hatte sie ebenfalls Stauungsblutungen. Wenn man genau hinsah, konnte man sie sogar an der Gesichtshaut erkennen. Schnell untersuchte ich den Rest des Gesichts, das keine Verletzungen aufwies. Nur in der Unterlippenschleimhaut sah ich eine kleine Läsion am Lippenbändchen. Ich richtete mich einen Moment auf und schaute stirnrunzelnd auf den Leichnam. Mit meiner Taschenlampe leuchtete ich die Halshaut ab, konnte aber keine Würgemale oder Ähnliches entdecken. Wieder richtete ich mich auf und verstaute die Lampe nachdenklich in meiner Tasche. Meine Gedanken rasten, denn Stauungsblutungen wiesen verdächtig auf ein gewaltsames Ersticken hin. In Kombination mit der Mundschleimhautläsion war es vorstellbar, dass man Frau Mathieu ein Kissen auf den Kopf gedrückt hatte. Vielleicht hatte sie einen Teil des Giftes wieder erbrochen oder nicht alles geschluckt und war dann zwar bewusstlos gewesen, aber nicht gestorben, überlegte ich. Nachdenklich kauerte ich mich vor das Gesicht von Frau Mathieu. Sie sah eigentlich ganz friedlich aus. Kam das überhaupt vor, dass jemand nicht starb, wenn er einen Teil des Gifts wieder erbrach? Oder war die Dosis so hoch, dass man auch schon bei einer kleineren Menge ums Leben kam? Frau Bühler, die ungeduldig auf ihre Uhr sah, hatte mein Zögern bemerkt. Sie trat näher. »Stimmt etwas nicht, Frau Klee?«, fragte sie. Ich zögerte. Eigentlich müsste ich zuerst meinen Oberarzt anrufen, um mit ihm die Befunde und das weitere Vorgehen zu besprechen. Frau Bühler sah von oben prüfend auf den Leichnam und wandte sich dann wieder mir zu. »Frau Klee«, fragte sie scharf. Ich biss mir auf die Lippen, zog mein Telefon hervor, hob es hoch, lächelte entschuldigend. »Ich muss noch kurz meinen Oberarzt anrufen«, sagte ich unsicher. Frau Bühler lachte humorlos auf, warf die Hände in die Luft und bedachte mich mit einem eisigen Blick. »Sagen Sie mal, was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Zuerst lassen Sie uns alle ewig auf Ihr Erscheinen warten. Dann lesen Sie sich in aller Ruhe die Unterlagen hier durch.« Sie deutete erbost auf den Tisch. »Und dann müssen Sie plötzlich mitten in der Untersuchung Ihren Oberarzt anrufen. Dabei haben Sie doch erst den Kopf angeschaut. Sind Sie denn nicht mal in der Lage, alleine eine Leichenschau durchzuführen?« »Ich glaube, ich bin im falschen Film.« Sie blickte entnervt nach oben, stemmte die Hände in die Hüften und schüttelte ihren Kopf. »Wegen Ihnen muss ich nun die Gerichtsverhandlung verschieben. Wissen Sie, was das kostet?« Sie trat näher zu mir, zeigte mit dem Zeigefinger auf mich und fauchte. »Ich möchte hier und jetzt von Ihnen wissen, warum.« Ihre Augen starrten mich wütend an, warum Sie nun Ihren Oberarzt anrufen müssen.
Das hier ist doch absolute Routine.
Ich stand einen Moment wie versteinert vor dem Leichnam und drehte unsicher mein kleines Diktiergerät in den Händen. Alle schauten mich an. Mir brach der Schweiß aus. Die Polizisten hatten aufgehört, sich zu unterhalten, als Frau Bühler angefangen hatte, mich anzufahren.
»Also, Frau Klee, ich höre«,
giftete Frau Bühler, während sie in kleinen Kreisen hin und her lief und alle Augen auf mich gerichtet waren.
Oh, »nun ja, also die Tote hat Stauungsblutungen im Gesicht und in den Augenbindehäuten«, druckste ich herum.
Brigitte Bühler blieb stehen und sah mich an, die perfekt gezupften Augenbrauen hochgezogen. Sie neigte sich über das Gesicht der Verstorbenen, jedoch peinlich darauf bedacht, ja genügend Abstand zu ihr einzuhalten.
»Was noch?«, fragte sie. Eingeschüchtert sah ich sie an.
»Naja, also eine kleine Läsion in der Lippenschleimhaut, aber...« Frau Bühler unterbrach mich ungeduldig.
»Gut, Frau Klee, war's das?«
Ich nickte unsicher und vergaß zu erwähnen, dass ich den restlichen Körper des Leichnams noch gar nicht angeschaut hatte.
»Gibt es Erkrankungen, die diese Befunde erklären?«
Meine Gedanken rasten. Ich konnte mich nicht erinnern, in den Unterlagen etwas hierzu gefunden zu haben, und schüttelte den Kopf. Frau Bühler drehte sich um und wandte sich zu den Polizisten.
»Spurensicherung aufbieten, Sterbebegleiterin befragen, Tatort absichern«, befahl sie knapp.
»Ach, vielleicht rufen Sie zuerst die Spurensicherung an. Das dauert immer so lange, bis Sie da sind. Und ich kann den Gerichtstermin nun definitiv in den Wind schreiben.« Verärgert presste sie die Lippen zusammen und nahm ihr Telefon hervor. Verunsichert stand ich einen Moment da. Hoffentlich hatte ich nun keinen Fehler gemacht. Ich musste jetzt dringend den diensthabenden Oberarzt informieren. Wenn das mal keinen Ärger gab.
So, das war die Lesung von Die dunklen Wasser der Limmat. Und jetzt haben wir noch eine Überraschungsfrage, wie immer. Saskia, was war denn bisher dein kniffligster Fall als Rechtsmedizinerin?
Den kniffligsten Fall an und für sich, den gibt es einfach nicht. Und das ist tatsächlich die Frage, mit der ich gerechnet habe, die mich jeder fragt, und den gibt es einfach nicht. Also das ist tatsächlich so. Es ist jeder Fall für sich ganz individuell verschieden und jeder Fall für sich hat einen ganz eigenen Kniff, den man lösen muss. Und den kniffligen Fall per se, den gibt es nicht.
Darf ich denn fragen, ob es einen Fall gibt, der dich sehr berührt hat?
Ja, grundsätzlich berühren mich natürlich alle Fälle, die tote Kinder betreffen, sehr. Und nicht erst, seit ich selber welche habe, sondern da habe ich tatsächlich Mühe, mich abzugrenzen. Sowohl von den Kindern, als auch natürlich vor den Eltern, die man vor Ort antrifft, mit denen man reden muss. Das finde ich jedes Mal sehr schwierig und ja, sehr berührend.
Und wer hilft dir, wenn es mal vielleicht auch zu viel wird? Gibt es da auch eine Unterstützung für Leute und Menschen wie euch, die mit solchen Situationen klarkommen müssen, oder seid ihr da auf euch alleine gestellt?
Also für uns gibt es keine offizielle Unterstützung, die mir bekannt ist, sagen wir es mal so. Aber wir haben, wie gesagt, ich habe wirklich großartiges Glück mit dem Team, in dem ich arbeiten darf. Und wir helfen uns gegenseitig. Jeder merkt das, wenn es einem, ja, wenn einer einen bedrückt oder wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Obduktion nicht machen möchte aus persönlichen Gründen, dann springt sofort jemand anders ein. Oder auch vor Ort könnte ich jemanden anrufen, der dann kommt. Und das hilft natürlich extrem, wenn man Leute hat, die das verstehen, die das selber auch vor Ort durchführen und erleben, jeder auf seine eigene Art und Weise, jeder hat einen anderen Punkt, der ihn mehr berührt, und so können wir untereinander uns gegenseitig stützen.
Dann kommen wir noch zu unserem Veranstaltungshinweis, und wie immer haben wir natürlich, wenn eine Autorin gerade ein Buch herausgegeben hat, häufig die Gelegenheit, und zum Glück geht es jetzt ja auch wieder richtig los mit den Lesungen. Jetzt kann man da ja hingehen, ohne dass man irgendwelche Einschränkungen hat. Und du hast natürlich auch, nehme ich mal an, eine Vernissage für dein Buch. Wann ist sie denn und wo?
Genau, meine Vernissage für mein Buch ist am 31.03. im Restaurant zum Bauernhof in Oberlunghofen. Oberlunghofen ist ein Ort nahe Zürich. Man erreicht ihn in einer Viertelstunde von Zürich aus. Der Bauernhof ist ein feines Restaurant, das vor allem mit saisonalen und regionalen Produkten aus eigenem Anbau kocht und verschiedene Menüs anbietet. Und man kann an diesem 31. März ab 5 Uhr oder auch später entweder zum Essen kommen und sich danach meine Lesung und die Vernissage anhören, oder man kann auch nur um 20.30 Uhr zur Vernissage kommen. Das kann jeder, und dazu ein Glas trinken, das kann jeder sich überlegen, wie er das möchte. Anmeldung müsst ihr bitte über www.zumbauernhof.ch erfolgen. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Leute kommen würden.
Die genauen Daten zu der Lesung und natürlich auch zum Buch bekommt ihr dann wie immer in unseren Podcast-Notes verlinkt. Die findet ihr bei eurem Podcast-Anbieter immer dort, wo der über den Podcast geschrieben wird. Einfach draufklicken, dann habt ihr die und dann könnt ihr diese sicherlich spannende und auch kulinarisch interessante Lesung besuchen. Ja, von meiner Seite war es das. Was gibt es noch von euch zu sagen?
Also ganz vielen Dank, Saskia, für deine offene und spannende Beantwortung unserer Fragen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Debütroman und hoffe, dass die Lisa Klee da ihren Weg machen wird.
Danke vielmals. Natürlich vielen herzlichen Dank an euch beide für dieses spannende Interview und den tollen Podcast. Ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg in den weiteren Folgen eures Krimi-Podcastes.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Erlebbar.